Auf Leben, der Podcast.
Die haben wirklich eine sehr schwere Zeit hinter sich. Und das bedeutet für uns jetzt als Erwachsene eben umso mehr, dass sie jetzt Unterstützung brauchen. Verlässliche Unterstützung, Sicherheit und eben auch Zugehörigkeitserfahrungen.
Wir haben am Ende gesagt, wir sind total bestärkt worden durch die Erfahrungen der letzten 2 Jahre, dass der Ansatz, den wir fahren, nämlich im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen zu arbeiten, unglaublich wichtig ist.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Aufleben, der Podcast. Ich bin Tobias Rohe, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie und in Krisenzeiten. Dafür gibt es das Programm Aufleben, Zukunft ist jetzt. Wer durch die Liste der geförderten Projekte blättert, stellt schnell fest, dass einige mit Sport und Bewegung zu tun haben. Und das hat einen bestimmten Grund. Bewegung hat jede Menge positive Auswirkungen auf uns, nicht nur körperlich, sondern auch mental. In dieser Folge geht es deswegen, Sie werden es schon erraten haben, um Bewegung und um ihre positiven Effekte. Und es geht darum, was sie bei jungen Menschen bewirken kann, nämlich Resilienz. Resilient ist ein Mensch laut Definition, wenn er sich trotz gravierender Belastungen oder widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickelt. Und das ist momentan besonders bei Kindern immens wichtig. Denn die Corona-Pandemie hat sie oftmals über ihre Grenzen hinaus belastet. Die Sorge darum, dass Kinder dadurch in ihrer Entwicklung beeinträchtigt wurden und werden, ist sehr groß und sehr berechtigt. Resilienz und damit die psychische Widerstandskraft von Kindern zu stärken, ist eines der Ziele des Projekts Bunter Ball. Es wurde vom Verein In Safe Hands für den Grundschulunterricht entwickelt. Und heute spreche ich mit Jonas Ermes, einem der Gründer und Vorsitzenden des Vereins In Safe Hands. Jonas Ermes war früher selbst Fußballprofi und weiß also bestens, wie sich regelmäßige Bewegung auf Menschen auswirkt. Aber Jonas Ermes ist heute nicht mein einziger Gast, denn bei mir ist auch Valeska Panier, Expertin von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Valeska Panier ist für die Gesamtsteuerung des Aufleben-Programms verantwortlich. Und als Psychologin mit den Schwerpunkten Lernen und Entwicklung hat sie sicherlich einiges zum Thema Resilienz bei Kindern zu sagen. Liebe Frau Panier, lieber Herr Ermes, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, vielen Dank.
Ich freue mich, dass wir heute zusammen über das Thema Resilienz sprechen können, denn dieses Thema ist ja in aller Munde. Könnten Sie uns, Frau Panier, denn zu Anfang einen genaueren Einblick darin geben, was das eigentlich genau ist?
Ja, das kann ich gerne versuchen und versuche mich auch etwas kurz zu fassen, weil eigentlich kann man darüber sehr lange sprechen. Das ist nämlich schon ein sehr altes Konzept. Ich mag vielleicht ganz kurz einen kleinen mini-geschichtlichen Abriss geben, weil es ganz interessant ist, nochmal zu gucken, wo kommt der Begriff eigentlich her oder das Konzept der Resilienz. Und zwar ist das schon in den 50er Jahren erforscht und beschrieben worden in einer Studie, die auf Hawaii stattgefunden hat, mit dem Jahrgang 1955. Das waren 700 Kinder, die da 40 Jahre lang begleitet wurden in einer entwicklungspsychologischen Studie von einer sehr renommierten Wissenschaftlerin, Emmy Werner. Und die hat damals geguckt, wie viele dieser Kinder, von denen nämlich 30% in sogenannten Hochrisikolagen aufwuchsen, entwickeln sich eigentlich trotzdem gut und gesund. Und das war eben ein Drittel. Und sie hat daraufhin geguckt, welche Schutz- oder Risikofaktoren gab es denn bei diesen Kindern, die sich einfach trotz dieser widrigen Lebensumstände gut entwickelt haben und ein gutes Leben führen konnten. Und sie hat eben verschiedene Dinge identifizieren können, die sowohl in den Kindern oder den dann später erwachsenen Menschen selbst begründet waren, aber eben auch in deren Umfeld. Sie hat also sogenannte Schutz- und Risikofaktoren oder man kann auch sagen Ressourcen identifiziert, die eine gute Entwicklung wahrscheinlicher machen. Und das wurde dann einfach lange weiter vertieft im ganzen Forschungsbereich der Gesundheitspsychologie und ist jetzt gerade wieder sehr in Mode, aber ist eben eigentlich kein ganz neues Konzept. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, geht es bei Resilienz um die psychische Gestaltungs- oder Widerstandskraft. Und es geht darum, wie gut komme ich denn zurecht, wenn mir kritische Lebensereignisse begegnen. Und kritische Lebensereignisse können schon was Kleines sein, wie ein Umzug beispielsweise oder auch bei Kindern, wenn die Eltern arbeitslos werden oder auch insgesamt einfach in Armut aufgewachsen wird, aber eben auch eigene Erkrankungen oder eben Verluste von geliebten Menschen, Erfahrung von Gewalt. Solche Dinge sind natürlich auch krisenhaft. Und Es gibt dann eben, vielleicht bringe ich nochmal ein, zwei Beispiele für solche Resilienzfaktoren oder eben Ressourcen, wobei ich nochmal wirklich sagen will, es geht nicht nur um die Faktoren, die eben jeder Einzelne von uns qua seiner Persönlichkeit mitbringt, sondern es geht eben auch um Umweltfaktoren. Und der wichtigste, der schon damals von Emmy Werner in der Kauai-Studie gefunden wurde, ist eben das Vorhandensein mindestens einer verlässlichen, vertrauensvollen und fürsorglichen Bezugsperson. Das kann ein Elternteil sein, das muss aber kein Elternteil sein. Es kann auch eine liebevolle Nachbarin sein, es kann aber eben auch eine wunderbare Lehrerin oder ein toller Trainer sein, der mich eben stärkt und unterstützt in meiner Entwicklung. Und andere Beispiele für solche Ressourcen oder Resilienzfaktoren sind eben das Gefühl, selbst wirksam zu sein mit meinem eigenen Tun, auch mich selbst gut regulieren zu können in unterschiedlichen Gefühlszuständen, zu wissen, wie ich auf andere Menschen zugehen kann, ne? Eine hohe Sozialkompetenz und kommunikative Fähigkeiten oder auch einfach kreativ zu sein beim Problemlösen.
Jetzt haben Sie ja gerade jede Menge Faktoren genannt, die wichtig sind für eben eine solche, sage ich mal, psychische Entwicklung, die zu einer resilienten Verfassung führt. Wie kann denn Resilienz jetzt helfen, sozusagen im Nachhinein? Also ist das nicht zu spät oder habe ich das Konzept da falsch verstanden?
Ja, also die Frage ist sehr gut, weil man darf es tatsächlich nicht beschönigen. Ne? Wir müssen schon wirklich sagen, gerade jüngere Kinder und gerade diejenigen mit weniger schützenden Lebensbedingungen, will ich mal sagen, also die vermehrt Risiken in ihrem Leben haben und jetzt eben auch nochmal besonders viele kritische Erfahrungen machen mussten, die haben wirklich eine sehr schwere Zeit hinter sich. Und das bedeutet für uns jetzt als Erwachsene eben umso mehr, dass sie jetzt Unterstützung brauchen, verlässliche Unterstützung, Sicherheit und eben auch Zugehörigkeitserfahrung. Das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist aber natürlich trotzdem nicht zu spät, in dem Sinne, dass Resilienz ja auch kein starres Konzept ist. So nach dem Motto, was ich jetzt nicht gelernt habe, kann ich auch später nicht mehr lernen oder beherrschen. Ne? Sondern Resilienz muss man eher verstehen als einen Prozess, als eine fortlaufende Entwicklungsaufgabe, die eigentlich bis ins hohe Alter gilt. Denn auch wir später müssen weiter an unseren Fähigkeiten feilen, damit wir stabil und widerstandsfähig sind und bleiben im Umgang mit krisenhaften Lebensereignissen. Die werden ja nicht weniger, je älter wir werden. Und gleichzeitig können wir natürlich jetzt auch weiterhin Kinder und Jugendliche in die Lage bringen, dafür selbst auch immer mehr Sorge zu tragen, dass sie sich selbst auch eine stabilere Umwelt schaffen können, ne? Indem sie zum Beispiel lernen, gut in soziale Beziehungen zu investieren, Freundschaften, stabile Freundschaften aufzubauen oder sich eben auch selbst ein Stück weit die Menschen zu suchen in ihrem Umfeld, die ihnen gut tun und die sie stärken. Genau, und ich finde es immer wieder sehr berührend und auch erstaunlich auch, wie flexibel gerade Kinder und Jugendliche auch darin sind, sich auch neue Verhaltensmuster anzueignen und neue Strategien zu entwickeln. Da sind wir Erwachsenen ein bisschen schwerfälliger, ist meine Erfahrung. Wir müssen nur aufpassen als Erwachsene, die nicht so festzuschreiben, die Kinder. Ne? Wir schreiben ihnen manchmal gerne was zu, so das stille Kind bleibt immer zurückgezogen und das laute Kind ist immer ein bisschen rücksichtslos. Das ist nicht der Fall, deswegen bin ich sehr froh, wenn wir immer mal wieder in diese Entwicklungsfähigkeit von Kindern auch irgendwie Vertrauen haben. Und man muss vielleicht auch noch sagen, natürlich kann eine schwierige Lebenserfahrung, eine Herausforderung auch ein Wachstumsimpuls sein. Ne? Das ist natürlich gar keine Frage. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, an Krisen zu wachsen. Also natürlich können auch Dinge passiert sein während der letzten 2 Jahre, die Kinder vielleicht gestupst haben in eine Richtung, vor der sie vorher Angst hatten. Und jetzt haben sie vielleicht die Erfahrung gemacht, dass sie etwas sehr gut konnten, von dem sie vorher ein bisschen Sorge hatten. Aber natürlich kann man auch nicht sagen, ich fange an, die Küche dann zu bauen, wenn ich schon Hunger habe. Sie müssen natürlich Grundlagen auch aufbauen und entwickeln, um durch stürmische Gewässer gut zu manövrieren. Und da muss man frühzeitig anfangen. Und deswegen ist Resilienz eigentlich ein Thema der Prävention.
Aber dennoch kann man auch schon während kritischen Lagen sozusagen hinzulernen.
Ja, natürlich. Also es ist immer möglich zu lernen. Deswegen glaube ich, ist es auch eine große Herausforderung, eher auch nicht jetzt zu vermitteln. Wir müssen alle Krisen und schwierigen Momente im Leben von Kindern vermeiden. Dann sind wir eher in der Überprotektion. Das ist auch nicht förderlich für die Entwicklung. Und was ich trotzdem nochmal betonen will, ist, es ist auch nicht nur eben das Individuum alleine, ne, was jetzt hier dazulernen muss, sondern es sind auch die unterstützenden Rahmenbedingungen, die jetzt wirklich ganz wichtig sind. Also es hilft immer, mehr Schutzfaktoren und soziale Unterstützung für Kinder zu mobilisieren und auch eben auf diese Weise ihre Resilienz zu fördern. Und da ist eben nicht nur die Familie gefragt oder die Freunde, sondern auch beispielsweise der Verein, die Schule, der Hort, das Jugendhaus, die ganze Nachbarschaft. Ja, also wir können da auch Kinder nicht alleine lassen in dieser herausfordernden Lage.
Richtig, gerade das ist ja ein Thema jetzt gewesen durch die ganzen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen, dass eben das soziale Umfeld weggefallen ist, wo das ja eigentlich geübt wird. Und wie das eventuell in der Schule, in Unterrichten besser oder gut gemacht werden kann, darüber sprechen wir auch gleich mit Herrn Ermes. Jetzt wollte ich Frau Pagnesi noch eine Sache fragen, denn kann ja sein, dass dieses Konzept der Resilienz, wenn wir uns da zu sehr drauf versteifen, auch zweischneidig ist. Denn es fragt sich, müssen wir nicht aufpassen, mit diesem Konzept die Verantwortung vollkommen an den Einzelnen abzugeben? Also überspitzt gesagt, wer sich gut um seine eigene Widerstandsfähigkeit kümmert, den wirft schon nichts um und alle anderen haben eben Pech.
Ja, ich glaube, diese Gefahr besteht zum Teil. Also gerade wenn man zu sehr glaubt, das wäre eben nur etwas, was man personal selber in seiner eigenen Anstrengung, wie gut man sich um sich kümmert, bewältigen kann. Denn tatsächlich ist es so, beim Thema Resilienz, wie mit vielen anderen Themen auch, ne? Es ist nicht so, dass von Geburt an alle mit den gleichen Ausgangsbedingungen starten. Die Studie, die ich am Anfang erwähnt habe, zeigt ja auch, dass eben 2/3 der Kinder, die in Risikolagen groß werden, nicht gesund sich entwickeln. Und deswegen ist es eben so, dass wir da unterschiedlich aufgestellt sind von Anfang an. Und wer mehr Ressourcen zur Verfügung hat in seiner Familie, in seinem sozialen Umfeld, der startet eben schon an einem anderen Ausgangspunkt. Und trotzdem ermutigt uns die Resilienzforschung eben wunderbarerweise auch zu verstehen, dass es keinen Automatismus gibt an dieser Stelle und dass man eben auch unter widrigen Umständen gut und gesund groß werden kann. Aber es liegt eben nicht nur allein in der Hand jedes Einzelnen und gerade Kinder sind einfach vulnerabler und verwundbarer und brauchen darum umso mehr eben diese Unterstützung von Erwachsenen und brauchen Strukturen und Settings, in denen sie angeregt sind, sich gut und gesund zu entwickeln. Und da sind auch manche Kinder bedürftiger als andere an der Stelle. Und wir müssen einfach nur vorsichtig sein mit Bewertungen und vielleicht sogar Schuldzuweisungen an der Stelle. Also niemand kann dafür schuldig gesprochen werden, in eine Krise und auch in eine seelische Ausnahmesituation zu geraten.
Und wie Sie ja gesagt haben, es sind immerhin 2/3, die nicht so gut damit zurechtkommen. Herr Ermes, Sie haben jetzt mit Ihrem Verein das Programm Bunter Ball entwickelt. Das habe ich in der Anmoderation schon erwähnt. Was machen Sie denn da eigentlich genau und mit wem machen Sie das?
Wir sprechen immer davon, dass Bunter Ball ein sportpädagogisches Präventionsprogramm für Grundschulkinder ist. Das heißt, wir gehen in Schulen rein und machen Woche für Woche Sport-AGs mit Grundschulkindern, nutzen dabei aber den Sport nicht, um in erster Linie ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern vor allem, um den Sport als Medium zu nutzen, um soziale und emotionale Kompetenzen zu fördern. Das ist der Ansatz, den Bunter Ball verfolgt und den wir Woche für Woche mit ganzen Schulklassen umsetzen. Das Ganze machen wir 4 Jahre lang. Das heißt, wir begleiten die Kinder praktisch von der ersten Grundschulwoche bis zur letzten Grundschulwoche und haben 4 Jahre lang 90 Minuten pro Woche Zeit, um mit ihnen zu arbeiten und damit auch einem strikten Curriculum zu folgen, wo wir ganz, ganz viele Themen reinpacken, die Frau Pagnier gerade schon angesprochen hat im Bereich der Schutz- und Risikofaktoren. Also es geht um das Thema Emotionsregulation, dass Kinder verschiedene Strategien lernen, sich selber zu regulieren. Es geht um das Thema Empathie, um Perspektivwechsel, was unter anderem dabei unterstützen soll, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen. Es geht aber auch um das Thema Achtsamkeit, um sich selbst einfach anders wahrzunehmen, besser wahrzunehmen, die eigenen Emotionen, den eigenen Körper und all diese Dinge. Und diese Themen gehören zu unserem Curriculum, was wir dann 4 Jahre mit den Kindern umsetzen und das Woche für Woche in der Sporthalle.
Sie werden sozusagen selbst eine wichtige Bezugsperson für die Kinder, ja?
Durchaus, unsere Trainerinnen und Trainer mit Sicherheit. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, diese Kontinuität in der Position zu halten, aber wenn wir das schaffen und wir sehen das an unseren beiden Pilotklassen, die wir jetzt seit 4 Jahren mit der gleichen Trainerin begleiten, dann wird auch diese Person zu einer Vertrauensperson und zu einer Bindungsperson und hat mit Sicherheit auch erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder.
Wie das während der Lockdowns funktioniert hat, darüber reden wir gleich nochmal. Ich wollte Sie jetzt vorher nur nochmal fragen, es ist ein spezieller Sportunterricht, haben Sie gerade erklärt. mit dem sie all diese Eigenschaften bei Kindern fördern und stärken, die eben zu Resilienz führen. Warum ist es Ihnen als Verein in Safe Hands eigentlich so wichtig? Warum haben Sie das gemacht?
Wir haben als Team, basierend auf gemeinsamen Werten, irgendwann unsere Vision entwickelt. Und diese Vision heißt letztendlich Wertschätzung und Chancengleichheit für jedes Kind. Und Frau Panier hat es gerade auch schon einmal angesprochen. Wir haben einmal die Möglichkeiten, mit dem Kind selbst zu arbeiten, um diese Vision zu erreichen, oder mit dem Umfeld zu arbeiten. Das heißt, wir könnten auch versuchen, die politischen Rahmenbedingungen zu ändern und versuchen, Kinderarmut zu reduzieren zum Beispiel und so positive Effekte auf die Entwicklung von Kindern noch zu erreichen. Wir haben uns aber dazu entschieden zu sagen, nee, wir möchten mit dem Kind arbeiten, wir möchten beim Kind selbst ansetzen, bei den Potenzialen und möchten da gezielt fördern, um Kinder, die auch Hochrisikolagen kommen, die mit erhöhten psychosozialen Belastungen aufwachsen, die Kinder zu stärken, damit sie ihren Lebensweg und ihren Bildungsweg positiv gestalten können, auch gegen diese Widerstände, die herrschen.
Wie ist Ihre Erfahrung, um jetzt nochmal auf diese Verteilung ein Drittel, zwei Drittel einzugehen, die Frau Panier vorhin genannt hat? Sehen Sie das, erfahren Sie das ähnlich in Ihren Unterrichten, dass einfach der Großteil der Kinder das nötig hat?
Das ist immer schwierig zu sagen, weil letztendlich muss man sagen, wir sehen die Kinder 90 Minuten pro Woche und natürlich bildet sich daraus für uns auch ein Gesamtbild oder zeichnet sich ein Gesamtbild, wo man dann auch schnell anfängt einzuordnen. Und da finde ich, ist aber dann auch eine Schwierigkeit drin, weil wir sehen nicht, wie sich die Kinder ansonsten in der Schule verhalten, wie sie sich in der Freizeit verhalten. Das heißt, wir haben immer nur so einen extrem kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtverhalten der Kinder und aus dem gesamten Leben der Kinder, dass ich Schwierigkeiten habe, da jetzt ein Urteil auch zu fällen. Aber natürlich sehen wir, dass es unterschiedliche Umgänge damit gibt und dass es ganz unterschiedliche Widerstandsfähigkeiten auch der Kinder gibt, die bei uns in NRGs sind.
Jetzt hatte ich es vorhin ja schon angesprochen, Stichwort Lockdowns. Also Sie haben gesagt, Ihre Pilotklassen laufen jetzt seit 4 Jahren. Das heißt, Sie haben vor der Corona-Pandemie mit diesem Projekt angefangen. Dann kam die Pandemie dazwischen und jetzt konnten Sie ja sicherlich nicht so weiterarbeiten wie vorher, oder doch? Und wenn nicht, wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ja, leider ging das nicht. Wir haben uns quasi an dem Tag, an dem der erste Lockdown beschlossen wurde, haben wir uns als Team zusammengesetzt und haben uns halt gefragt, wow, wie gehen wir jetzt damit um? Es war klar, wir können nicht in die Schulen rein. Es war klar, wir können unsere AGs nicht umsetzen. Aber gleichzeitig hatten wir halt den Wunsch, die Kinder, mit denen wir eigentlich Woche für Woche in der Präsenz arbeiten, weiter zu begleiten und ihnen auch weiter Inhalte zur Verfügung zu stellen in den Themenbereichen, die wir normalerweise behandeln. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, das Projekt Zuhausezeit zu gründen. Das ist ein Digitalprojekt geworden. Und wir haben Inhalte, die wir eigentlich bei Bunter Ball mit den Kindern umsetzen in der Halle, haben wir versucht zu digitalisieren. Das heißt, wir haben Kinder-Yoga-Videos aufgenommen und haben die frei zur Verfügung gestellt über unsere Homepage. Wir haben Übungen für die gesamte Familie entwickelt, sodass wir versuchen wollten, den ganzen Themenbereich soziale, emotionale Kompetenzen auch in die Familien zu tragen und über Spiele für alle zugänglich zu machen. Und all das haben wir auf unserer Homepage frei zur Verfügung gestellt. Und wir wissen, dass einige Lehrkräfte das genutzt haben, dass sie es mit in den Distanzunterricht eingebunden haben und wir darüber so einen leichten Einfluss auf die Kinder weiter haben konnten oder quasi indirekt mit den Kindern weiterarbeiten konnten. Aber natürlich nicht in dem Maße, wie wir es normalerweise gehabt hätten, wenn wir weiter in die AGs gegangen wären. Und wir haben dann versucht, so schnell wie möglich in die Schulen zurückzukehren. Das heißt, wir haben uns sehr früh damit befasst, eigene Hygienekonzepte zu entwickeln, unsere Übungen, unser Konzept anzupassen an die Rahmenbedingungen, die wir dann vorgefunden haben und waren damit teilweise dann vor dem curricularen Sportunterricht auch wieder zurück in den Schulen und konnten wieder AGs umsetzen. Also das war dieser zweifadige Weg zu sagen, einmal wir stellen etwas Digitales zur Verfügung, wo wir natürlich nicht wissen, wen wir wirklich erreichen und wie viele Kinder wir erreichen und auf der anderen Seite alles daran zu tun, schnellstmöglich wieder in die Schulen zurückzukommen, wenn es möglich ist.
Hatten Sie denn irgendeine Art konkretes Feedback, wie Ihr digitales Angebot bei Kindern und Eltern angekommen ist?
Gerade in den ersten Wochen des ersten Lockdowns ist es sehr gut angekommen und auch viel wahrgenommen worden. Also da gab es wirklich, wie gerade schon gesagt, die Rückmeldung, dass Lehrkräfte es eingebunden haben in ihren Distanzunterricht und in das, was damals einfach möglich war. Wir wissen von Familien, die es umgesetzt haben zu Hause und haben da viel positive Rückmeldung bekommen. Haben uns dann aber auch an irgendeinem Punkt entschlossen, es nicht mehr in die Breite weiterzuentwickeln, weil die Kinder natürlich auch im Distanzunterricht mit so vielen Aufgaben teilweise geflutet worden sind, die sie dann selbstständig zu Hause umsetzen sollten und mussten, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, das, was da ist, kann weiter darauf zugegriffen werden, aber wir entwickeln es nicht mehr weiter. Und inwieweit es jetzt auch nachhaltig umgesetzt ist, da kann ich leider keine Aussage zu treffen.
Haben Sie denn Lehren aus dieser digitalen Erfahrung für das Programm gezogen?
Letztendlich ist gerade schon dieser Satz gefallen, das Übungsfeld hat gefehlt, insbesondere für die sozialen Kompetenzen. Und das haben wir definitiv auch gesehen, nachdem wir in die Schulen zurückgekehrt sind, dass es für Kinder unfassbar wichtig ist, mit Gleichaltrigen in der Gruppe zusammen zu sein und dort ihre Lebenswelt zu erkunden und einfach gemeinsam zu sein, zu interagieren. Und gerade in einer Zielgruppe, die wir haben, Grundschulkinder, ist es halt quasi unmöglich, das in einen digitalen Raum zu übertragen. Das heißt, die digitalen Ansätze waren mit Sicherheit gut und hilfreich und können begleitend sein, aber insbesondere in diesem Bereich, in dem wir uns hier gerade bewegen, im Bereich Resilienz, im Bereich Stärkung von Schutzfaktoren, ist es, glaube ich, unerlässlich, auch in der Präsenz zu arbeiten und Angebote zu schaffen, die Kinder da, wo sie sind, aufsuchen und in Interaktion miteinander bringen. Und wir haben am Ende gesagt, wir sind total bestärkt worden durch die Erfahrung der letzten 2 Jahre, dass der Ansatz, den wir fahren, nämlich im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen zu arbeiten, unglaublich wichtig ist. Und wir wünschen uns alle, dass in dem Bereich auch noch mehr passiert und dass noch mehr Angebote für Kinder geschaffen werden, wovon sie dann profitieren können.
Das hört sich sehr gut an, Frau Panier. Ich wollte Sie jetzt nochmal fragen, wo wir ja jetzt mit dem bunten Ball gerade wirklich ein sehr schönes Beispiel dafür bekommen haben, wie Förderung von Resilienz durch Bewegung funktionieren kann. Was können Schulen, Horte, Kindertageseinrichtungen etc., Jugendclubs denn noch zur Förderung von Resilienz beitragen? Worauf sollten diese Einrichtungen denn dabei besonders achten?
Im Grunde geht es da um alles, was das scheinbar Nebensächliche, nämlich so grundlegende Life Skills, so Lebenskompetenzen in den Fokus rückt und wirklich zum Zentrum des gemeinsamen Lernens macht, das fördert wirklich auch diese personalen Ressourcen und die Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche brauchen, um widerstandsfähig zu werden. Und es ist eben ganz wichtig zu wissen, das passiert nicht von alleine, das passiert nicht so nebenbei, man kann nicht einfach hoffen, dass es klappt, sondern es ist ganz wichtig, dass das ganz bewusst in den Fokus zu nehmen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen größer denken wollte, dann könnte man das ganze große Feld von Kreativität, Problemlöse, Kompetenzen, auch so das Gefühl und die Erfahrung von Sinn erleben, stärken. Also all das würde man auch noch mit da reinzählen können. Ne? Das heißt, alles, was im Bereich von Projektarbeit stattfindet, kultureller Bildung, Demokratiebildung, so ganzheitliche Ansätze, auch das würde ich durchaus in dieses Feld noch mit reindenken. Was mir hier immer ganz wichtig ist, ist, dass es nicht darum geht, für Kinder und Jugendliche einfach wieder ein Angebot zu machen, dass die so ein bisschen einfach mitmachen, sondern eben zu gucken, wie können sie ganz aktiv selbst eingebunden sein, mitbestimmen, sich beteiligen. Das hat der Emres auch angesprochen, ne? Anzudocken an wirklich der Lebenswelt und Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen und ihnen wirklich schon damit das Gefühl zu geben, selbst wirksam zu werden.
Jetzt hatten Sie gerade was Interessantes gesagt, nämlich, dass das scheinbar Nebensächliche doch sehr wichtig ist. Kann es denn sein, dass wir nur im Kontakt miteinander das nicht bemerkt haben, dass die wichtigen Dinge einfach so mit passieren und das einfach deutlich wurde dadurch, dass es keinen Kontakt mehr gab?
Ja, ich würde es vielleicht sogar so formulieren, da ist ein Grundbedürfnis, das wir Menschen haben, enttäuscht worden über einen langen Zeitraum, also unerfüllt geblieben. Und zwar das Grundbedürfnis nach sozialer Einbindung, nach sozialem Kontakt und Fürsorge füreinander, Zugehörigkeit. Und das ist sehr deutlich geworden und sehr spürbar geworden mit eben auch teilweise gravierenden Konsequenzen. Und so ist es ja manchmal, dass was verloren gehen muss, bevor ich dann merke, was mir da fehlt. Ich würde denken, dass es hier auch passiert und es ist umso wichtiger, jetzt genau auf dieser Grundlage wieder anzudocken und darauf aufzubauen. Denn wenn wir da nicht starten, dann können wir auch andere Erwartungen, die an Kinder, an Schülerinnen und Schüler in erster Linie oft gestellt werden, nämlich jetzt wieder Mathe, Deutsch, die großen Hauptfächer und diese sonstigen kognitiven Kompetenzen zu erwerben, diese Erwartungen können wir einfach nicht an sie stellen, wenn nicht erstmal ein paar grundlegende Bedürfnisse wieder befriedigt sind. Und dazu gehört eben wirklich das Thema sozialer Kontakt, soziale Unterstützung, Freundschaften, dieses Eingebundensein. Und ich brauche Ihnen das eigentlich nicht zu erklären, das wissen Sie alle. Je älter wir werden als Kinder und Jugendliche, umso wichtiger werden eben die anderen Gleichaltrigen. Und da ist wirklich einfach viel verloren gegangen, verpasst worden in den letzten 2 Jahren.
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Frau Panier, für die Sie ja tätig sind, die fördert ja die Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz ganz explizit. Und natürlich besonders auch im Programm Aufleben Zukunft ist jetzt, aber macht die Stiftung denn sonst noch etwas in diesem Bereich? Gibt es da andere Programme als Aufleben, die sich damit beschäftigen und an wen richten die sich?
Ja, na klar. Also gerade wenn man so den Strauß auffächert, wie ich es eben mal gemacht habe, kurz kann man vielleicht sagen, dass das so ein Grundanliegen ist, an dem die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung arbeitet, nämlich die Stärkung von Kindern und Jugendlichen. Ich mag aber mal zwei ganz explizite Beispiele rausgreifen, wo man es noch ein bisschen genauer beschreiben kann. Ein Programm, in dem wir uns sehr gezielt um Resilienz und Resilienzförderung kümmern, ist das Teilprojekt Resilienz im Ganztag unter dem Dach von Aufleben. Da werden ca. 130 Bildungsorte, also insbesondere Ganztagsschulen und Horte, begleitet und nehmen gemeinsam mit einer Projektbegleitung also tatsächlich unter die Lupe, was sie schon machen im Bereich der Resilienzförderung. Also sie gucken sich an, wie systematisch ermöglichen wir diese Erfahrungen für Kinder und Jugendliche, und dafür haben wir ein Analysetool entwickelt und können dann einfach sehr genau untersuchen, was ist jetzt der Bedarf dieser Einrichtung, dieser Institution, um zum Beispiel zu sagen, wir arbeiten jetzt mit einem Partner wie Bunter Ball zusammen, um ganz gezielt im Bereich Bewegung die Resilienzförderung zu stärken. Und ein anderes Beispiel sind unsere unterschiedlichen Camp-Formate. Also es gibt verschiedene Programme der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die ganz gezielt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten in solchen Camps, wo es darum geht, eigentlich einen geschützten Rahmen zu schaffen, um sich mit den alterstypischen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Da sind dann natürlich die Gleichaltrigen ganz wichtig, aber auch ausgebildete Mentorinnen, pädagogische Fachkräfte, die uns da unterstützen. Und das sind dann zum Beispiel Camps zu den Themen Versetzung in die nächste Klasse, ne, dass ich nochmal in einzelnen Kernfächern auf eine andere Art und Weise lernen kann und diese Erfahrung mache. Auch ich kann das packen, auch ich bin dazu in der Lage, oder auch die Thematik der Übergang. Weiter nach der Schule gehe ich in eine Berufsausbildung, was ist eigentlich der richtige Weg für mich? Das sind ja auch schwierige Fragen für Jugendliche. Wir haben da verschiedenste Camp-Formate und die alle eint eben tatsächlich, dass es darum geht, den jungen Menschen die Kraft und das Selbstvertrauen zu geben, auch neue Herausforderungen anzugehen und dabei so ein bisschen magische Momente zu vermitteln, denn die tragen einen dann ja auch für den Rest des Lebens weiter.
Magische Momente. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Frau Panier, Herr Hermes, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren und mit mir gesprochen haben. Danke für das schöne Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und ich freue mich auch schon auf die nächste Episode von Aufleben, der Podcast. Dann werden wir im legendären Uwe Seeler Fußballpark in Malente das Projekt Anstoß besuchen. In diesem Sportcamp dreht sich alles um die Fußballvariante Futsal und darum, junge Menschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren dabei zu unterstützen, Verantwortung zu übernehmen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Wenn Sie über jede neue Folge automatisch informiert werden wollen, dann abonnieren Sie doch am besten Aufleben der Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Ob bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder Amazon Music. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie Aufleben der Podcast doch gerne weiter. Oder schicken Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge an podcast@auf-leben.org. Und natürlich finden Sie auf unserer Website mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt. Die erreichen Sie unter www.auf-leben.org. Schauen Sie einfach mal vorbei. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.